herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, zu einer aus Deutschland. Ja, lange war ich weg oder unterwegs, zumindest kommt es mir so vor, als wenn ich monatelang weg gewesen wäre. Das liegt sicherlich daran, dass wir unglaublich viel erlebt haben und auch sehr viel rumgereist sind. Wir haben ja alle paar Tage oder teilweise sogar täglich unsere Unterkunft gewechselt und den Ort, an dem wir waren, und sind auch tagsüber eigentlich die ganze Zeit unterwegs gewesen. Und dann erlebt man so viel, dass einem das sehr, sehr lang vorkommt. Also am Ende auf dem Rückweg haben wir uns dann auch entschlossen, nicht noch eine Nacht zwischen zu übernachten auf dem Heimweg, sondern das in einem Rutsch durchzufahren, weil wir einfach nicht mehr wirklich das Bedürfnis hatten, noch weiter unterwegs zu sein. Es wäre nicht schlimm gewesen, war nicht so, dass wir gesagt haben, oh, wir wollen nach Hause, aber es war einfach auch dann genug und genug Input. Und ja, das ist eigentlich sehr, sehr schön. Es ist dann auch sehr schön, so nach, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt unterwegs waren, 10 Tagen oder so etwas nach Hause zu kommen, das Gefühl zu haben, man war Ewigkeiten weg und hat so unglaublich viel erlebt und tatsächlich war es nur eine ganz kurze Zeit. Sehr, sehr schön. Heute möchte ich mit euch ein paar meiner Learnings teilen, ein paar nur, denn ich habe so unglaublich viel mitgenommen von dort, dass das wahrscheinlich jegliche Podcast-Episode hier sprengen würde. Und ich deswegen ein paar ausgewählte mit euch teilen möchte. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, irgendwie aus jeder Reise immer so etwas zu machen und zu sagen, ja, ich habe das und das erlebt. Ich bin auch nicht so der Freund davon, sich so sehr lange von anderen Menschen so etwas anzuhören, weil das meiste einfach doch sehr persönlich und sehr individuell ist und etwas, das man nicht beschreiben kann. Das ist so wie eine witzige Situation. Man muss dabei gewesen sein, um sie als lustig zu empfinden. Wenn man das später erzählt bekommt, dann sitzt man meistens daneben, lächelt höflich und denkt, ja, so lustig war es jetzt nicht. Und so ist das bei Reiseberichten, finde ich, auch häufig. Man muss dabei gewesen sein, um da wirklich das greifen zu können, was derjenige da versucht zu erzählen. Darum bin ich eigentlich nicht so ein Fan davon, ja, das dann im Nachhinein hier auch mit euch noch so zu teilen. Aber da waren doch so sehr viele Dinge dabei, die mir so aufgefallen sind und die ich gerne mit hier nach Deutschland bringen würde und gerne in jeden von euch so ein bisschen einpflanzen möchte, dass ich das in diesem Fall doch tue. Allerdings werde ich mich darauf beschränken, tatsächlich die Unterschiede und die Pros herauszuarbeiten, die mir aufgefallen sind, die wir sowieso hier versuchen, in unser Leben zu integrieren, die sowieso schon Thema auf meinem Kanal sind und in unser aller Leben und die wir zumindest auch ein bisschen mehr zu unserem Thema machen sollten, um unser Leben zu bereichern. Und genau darauf beschränke ich mich und werde hier nicht anfangen, ein paar Anekdötchen zum Besten zu geben, die sowieso keiner versteht. Also, wir waren, wie gesagt, sehr viel unterwegs. Wir haben sehr viel dort gelebt, wo nicht wirklich viel Tourismus ist oder auch sogar gar keiner ist. Wir waren aber auch in einigen Touristengegenden und Zentren für 1-2 Tage immer mal, sodass wir da auch einen Einblick gewonnen haben. Grundsätzlich waren wir jetzt aber eben dann doch eher im Hinterland unterwegs, eher dort, wo nicht so viel los ist. Es ist auch gerade noch keine Saison da gewesen. Und so haben wir einen recht umfassenden Einblick bekommen. Wir waren in kleinen Dörfern, wir waren in großen Städten, wir waren in Altstädten, aber auch in ja solchen Einkaufsmetropolen und Zentren, wie wir sie von uns hier kennen. Also wir haben wirklich alles mitgenommen und waren in Studentenvierteln unterwegs. Wir waren aber auch dort, wo eher Ältere wohnen, wo auch eher ärmlichere Menschen wohnen, aber auch, wo dann doch die Menschen mit ein bisschen mehr Geld unterwegs sind und einkaufen sind. Also ich möchte behaupten, wir haben in den paar Tagen, in denen wir da waren, doch ein sehr umfassendes Bild bekommen. Das, was ich erzähle, gilt für das, was ich erlebt habe. Das heißt nicht, dass es in ganz Italien ist. Wir waren halt nur im Norden Italiens unterwegs. Das heißt nicht, dass es in ganz Italien ist. Und das ist auch nicht von mir so gemeint, dass ich sage, überall in Italien ist das so oder Italien funktioniert so. Nein, ihr wisst, ich mag kein Schubladendenken und ich tue mich auch immer recht schwer damit, Schubladendenken hier auszuspucken, weil es gibt immer nicht nur die eine Wahrheit, sondern die Wahrheit ist immer ganz groß und ganz bunt und man kann immer nur einen Teil der Wahrheit herausarbeiten. Aber ich habe diese Dinge, die ich euch ja mitteilen möchte, während unserer Reise immer wieder in meinem Kopf geprüft und überlegt, ach guck mal, ist es hier auch so oder war das nur da und wie allgemein kann man das so pauschalisieren oder auch nicht, und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man das schon recht gut so pauschalisieren kann. Und ich im Gespräch mit einigen Italienern eben auch erfahren habe, dass man das doch auch so sagen kann, dass das im Groben doch eher so ist. Aber auch da, wenn ihr andere Dinge erlebt habt oder gesehen habt oder so etwas, möchte ich euch die damit nicht absprechen und nicht sagen, dass meins das ist, das gültig ist. Und umgekehrt bitte ich natürlich auch darum, im Hinterkopf zu behalten, dass ich das, was ich erlebt habe, nicht als allgemein einzig gültige Wahrheit ansehe. Aber dennoch ist mir aufgefallen, dass, fangen wir mit dem Umweltaspekt und der Gesundheit und dem Schwerpunkt an. Also das ist etwas, das mir sehr, sehr aufgefallen ist und das mich sehr in meinem Herzen noch immer berührt, ist das Thema Wasser. Ich weiß, dass es hier in Deutschland auch in einigen Städten und Gemeinden immer wieder diskutiert wird, diese öffentlichen Wasserspender, die es ja nicht nur in Italien gibt, in ganz vielen südlichen Ländern und in Amerika beispielsweise gibt es ja auch häufig diese Wasserspender, wo man dann einfach sich Wasser in den Mund schießen kann, beziehungsweise mit so einer Fontäne ist es ja dann doch meistens. In Italien sind es eher solche nach unten schauenden Zapfhähne und die stehen an jeder Ecke rum. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob man das Wasser wirklich trinken kann, habe es dann auch den ersten Tag erstmal nicht getrunken, weil ich da nicht so wirklich wusste, habe dann gegoogelt und auch nicht so richtig was Tolles rausgefunden und habe dann später gesehen, wie eben wirklich immer wieder Italiener dort waren und Wasser getrunken haben und hatte dann mal einige gefragt und die gesagt haben, nee, das kann man super trinken, das ist sogar ganz tolles Wasser und erklärten mir dann, dass das von dem und dem Berg und so kommt und dann habe ich es auch getrunken und fühlte mich auch wirklich sehr gut damit. Ich finde das ganz spannend, dass das funktioniert. Und zwar wird es ja bei uns in Deutschland immer wieder diskutiert und dann abgeschmettert mit der Aussage, es ist zu teuer, das können wir nicht machen. Und dann gibt es natürlich auch Industrie dahinter, geschäftliche Ambitionen, die das verhindern, dass wir bitte doch alle schön viel Wasser kaufen sollen und bezahlen sollen und für horrendes Geld hier an jeder möglichen Ecke Wasser kaufen können. Also es ist mir auch so aufgefallen, wenn man hier jetzt in irgendeinem Supermarkt ist, ich möchte keine Namen nennen, dass man dann an der Kasse so kleine Flaschen für viel teureres Geld kaufen kann. Also wenn man relativ weit hinten im Laden ist und sich dort in der Getränkeabteilung genau die gleiche Größe kaufen würde. Oder auch in Drogeriemärkten steht vorne immer so eine Kühltruhe im Sommer mit kalten, frischen Getränken, die aber dann eben auch wirklich ziemlich viel Geld kosten. Und gerade eben auch das Wasser. Das ist mir hier in Deutschland schon häufiger aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass das tatsächlich eine clevere Vermarktungsmethode ist, denn wir haben dann Durst, es ist warm und wir stehen da an der Kasse, müssen warten und schauen auf diese kühlen Getränke. Ist mir schon häufiger aufgefallen, hat mir nicht so geschmeckt. Und natürlich sind diese Interessen auch damit mit dabei und sorgen dafür, dass das mit dem freien Wasser an jeder Ecke hier alles nicht so ganz so umgesetzt wird. Dort funktioniert es und spannenderweise sorgt es nicht dafür, dass die, die Geschäfte, die Bars oder die Supermärkte sich über mangelnde Absatzzahlen beschweren, was Getränke angeht. Ich habe hier in Hamburg mit ein paar Gastronomen mal gesprochen, die auch meinten, nee, es ist ja gut so, weil so verdienen wir ja viel mehr. Die Leute haben Durst, die kommen dann zu uns und trinken dann hier was. Wenn wir hier gratis Wasser anbieten würden, dann würden wir ja geschäftsschädigend unterwegs sein. Es gibt, vielleicht wisst ihr es schon, hier in Deutschland diese Refill-Stationen, die gibt es, glaube ich, auch außerhalb Deutschlands, aber außerhalb Deutschlands habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, wie gut die da vertreten sind. Innerhalb Deutschlands kannst du auf der Seite von Refill nachschauen, wo Refillstationen sind. Da kannst du mit deiner Wasserflasche hingehen. Das sind teilweise Supermärkte oder auch Optika und Bioläden machen sehr gerne damit, aber auch Arztpraxen. Du kannst einfach hingehen und sagen, hallo, ich habe hier eine leere Wasserflasche, könnt ihr mir die füllen? Und dann kannst du dir die entweder selber füllen oder sie füllen sie dir mit Leitungswasser. Das ist eine sehr schöne Sache, das kann ich sehr empfehlen. Machen aber je nach Region eben noch nicht so viele mit. Und da in diesem Zusammenhang bin ich da mit einigen Gastronomen ins Gespräch gekommen, die dann auch meinten, eigentlich so richtig toll finden sie das halt nicht, weil wenn sie da jetzt auffüllen, dann ist das gratis und stattdessen könnten sie auch lieber hier ein recht teures Getränk kaufen. Und gerade an Getränken verdient die Gastronomie ja das meiste. Also da stehen dann doch wirtschaftliche Interessen auch deutlich dahinter. Dort ist das anders. Dort gehen die Italiener trotzdem in die Bars und trinken. Also wie gesagt, es war gerade nicht so die Touristenzeit da, waren auch wenig Touristen, kaum welche tatsächlich. Und die Menschen, die da saßen in den Bars, das waren dann Italiener. Und die saßen da und haben eine gute Zeit verbracht und haben sich kein Wasser bestellt, sondern irgendwelche anderen Getränke. Und da gab es dann so einen Minzcocktail, das war dann Wasser, gecrushedes Eis und Minze und ein bisschen Zitrone drin. So etwas haben sie dann dort getrunken. Und durchaus auch wirklich gesunde Getränke und nicht jetzt nur Alkohol und Cola. Cola und Fanta und Sprite und solche Sachen wurden tatsächlich sehr wenig getrunken. Aber eben irgendwelche Formen von Erfrischungsgetränken, die dann doch irgendwie ein bisschen mehr Geschmack haben als Wasser pur. Aber dennoch keine Zuckerbomben waren oder dem Körper eher abträglich sind oder wären. Genau, das wurde da ganz viel konsumiert. Die Bars waren immer gut besucht. Und das trotz der Nebenzeit und trotz, dass da keine Touristen unterwegs waren. Das fand ich beeindruckend. Das habe ich mir sehr lange angeguckt, weil ich es kaum glauben konnte. Und habe immer wieder festgestellt, egal in welchem Ort wir waren, das funktioniert so. Das geht. Die Menschen gehen trotzdem noch in die Bars und konsumieren und lassen die Gastronomie leben, trotzdem sie Wasser bekommen. Es ist für die eher so, dass sie Wasser den ganzen Tag trinken als Notwendigkeit. Das brauchen wir zum Leben, das gehört da rein. Da wird nicht groß drüber nachgedacht, damit wird auch kein großer Profit gemacht, sondern Wasser ist einfach immer da. Es ist ein Menschenrecht, ein Grundrecht, so wie es irgendwie auch sein sollte. Und dann ist alles Weitere ist Genuss. Alles Weitere ist schön obendrauf sozusagen. Und das lassen sich die Italiener nicht nehmen und machen das dann trotzdem. Der wird also ganz klar unterschieden auch zwischen Wasserbedarf und ich muss Wasser trinken, mein Körper braucht das, und ich trinke aus Genuss. Das können wir häufig gar nicht mehr. Viele von uns können gar kein Wasser mehr trinken, weil sie nur noch Genusstrinken machen und sich vorgaukeln, sie würden damit tatsächlich ihren Wasserbedarf decken. Da müssen wir uns richtig dran erinnern und für Aufklärungsarbeit sorgen und sagen, hey, Fruchtsäfte decken nicht deinen Wasserbedarf. Das ist Naschen, aber es ist kein Trinken in der Hinsicht. Da müssen wir hier in Deutschland wieder dran arbeiten, wieder hin zurückzukommen, was meiner Meinung nach auch in dieser Problematik so ein bisschen verschärft wird oder mit dieser Problematik verschärft wird, dass wir eben Wasser hier nicht so als Grundrecht überall zur freien Verfügung haben, sondern eben dann immer irgendwo hingehen sollen, um etwas zu konsumieren. Und meistens, wenn man dann für ein Wasser 2,50 zahlen soll und für einen Fruchtsaft ebenfalls 2,50, dann werden die meisten doch eher zu dem Fruchtsaft oder sogar zu dem Bier, das teilweise sogar noch günstiger ist als Wasser, greifen. Statt sie sagen, ja, für Leitungswasser jetzt 2,50 auszugeben, sehe ich nicht ein. Habe ich sehr häufig schon gehört, finde ich ein bisschen verquorenes Denken, aber am Ende verständlich irgendwie auch. Und das ist da ganz anders. Die unterscheiden tatsächlich zwischen Trinken, das ist eine Grundfunktion, so wie Tiere auch. Wenn die Durst haben, gehen die zum Wasser und dann ist es gut. Und dann trinken die. Und alles andere ist Lebensfreude, Genuss. Da wird wieder Genuss, Lebensfreude und so Luxus wird da wieder groß geschrieben. Finde ich ganz wunderbar. Auch, dass das eben so eine ganz selbstverständliche Teilung ist. Kommen wir zum Pfand. Dort ist Plastik, Flaschenpfand nicht eingeführt worden. Ich war da im ersten Moment so ein bisschen, ich dachte, oh, kein Plastikpfand, hatte da so diesen Umweltaspekt in meinem Kopf, war da ein bisschen erschrocken und wusste gar nicht, wie ich das finden soll und war eher so ein bisschen negativ angehaucht, um dann festzustellen, ich habe in diesen ganzen 10 Tagen, wo wir wirklich viel unterwegs waren, nur eine einzige Plastikflasche auf dem Fußboden gefunden, also die da so rumgelegen hat, nicht in einer Mülltonne. Eine einzige Plastikflasche. Und das war tatsächlich sogar gar kein Wasser, sondern ich weiß es nicht mehr, ob es Cola oder irgendeine Limonade auf jeden Fall war es. Eine. Wenn ich von hier zum nächsten Supermarkt gehe, finde ich mehr als eine Flasche, die hier rumliegt, trotz Flaschenpfand. Dosen genau das gleiche. Also es war nur eine Flasche, die ich insgesamt an herumliegenden Getränkeverpackungen gesehen habe. Da sind Glasflaschen und Dosen und so etwas alle eingeschlossen. Hier in Deutschland finde ich trotz Flaschenpfand deutlich mehr Flaschen, Gläser, Dosen und Verpackungen. Das ist mir so enorm aufgefallen. Ich konnte es immer wieder gar nicht glauben, habe meine Augen aufgehalten, habe fast schon gesucht und doch nichts gefunden. Es funktioniert. Die Aussage, wir müssen das einführen, damit nicht mehr so viel Zeugs rumliegt, kann ich nicht unterstützen. Ich bin auch der Meinung, dass ganz früher deutlich weniger Zeugs rumlag als jetzt noch. Also wirklich ganz, ganz früher, vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren. Da funktioniert das auch, ohne Pfand. In den Supermärkten ist es ganz spannend, dass es dort zwar Wasser in Plastikflaschen zu kaufen gibt, aber die Abteilung in den Supermärkten ist wesentlich kleiner, bis teilweise gar nicht existent. Da gibt es dann einfach nur einen Turm mit Wasser und ansonsten war es das. Hier sind ja in den Getränkemärkten und auch in den normalen Supermärkten, in den Discountern, gibt es ja ein ganzes Regal voller Wasser der verschiedensten Marken mit Sprudel, ohne Sprudel, Medium Sprudel und große Flaschen, kleine Flaschen und Marken und No-Name-Artikel. Und ja, also eine Wahnsinnsauswahl, verschiedenste Preiskategorien. Dort ist das gar nicht so. Da gibt es Wasser zu kaufen, aber längst nicht so eine große Auswahl. Es ist sogar noch günstiger dort als hier. Und spannend finde ich, dass es kaum gekauft wird. Wir waren sehr viel in verschiedensten Supermärkten unterwegs. Zum Teil, weil Herr Bevolea ganz spezielle Wünsche hatte, was er da kaufen und mitbringen wollte. Zum Teil auch, weil ich mich da versorgen wollte, wenn er dann gearbeitet hat und ich das einfach nicht eingesehen habe, dann in unserem Vier-Sterne-Hotel, in dem wir teilweise übernachtet haben von der Firma aus, da für horrendes Geld eine gar nicht mal so wohlschmeckende Mahlzeit zu essen, bin auch ich dann nochmal alleine in einigen Supermärkten gewesen. Wir haben auch Espresso getrunken neben einem Supermarkt. Da war so eine ganz nette Espresso-Bar und da habe ich dann mal beobachtet, was die Menschen so herausfahren. Und ich kann sagen, es wurde nicht viel Wasser gekauft. Sehr, sehr wenig. Also wirklich auch da habe ich vielleicht zwei Einkäufer erinnern, die Wasser gekauft haben. Und dann auch nicht in den Mengen, wie wir es gekauft haben, dass man gleich 3, 4, 6er Packs kauft, um erstmal die nächsten 2 Wochen irgendwie hinzukommen oder wie lange auch immer man damit hinkommen mag. Sondern einfach nur 1 6er Pack wahrscheinlich für eine Fahrt irgendwie durchs Land oder so etwas. Also auch das wird gar nicht so viel konsumiert. Es gibt es zwar, aber es wird nicht viel konsumiert. Da wird der Umweltschutz einfach ganz anders praktiziert. Nicht, weil es da nicht Thema ist. Auch dort gibt es sehr viele Ökoprodukte und ganz viele Produkte werben damit, dass sie aluminiumfrei und plastikfrei sind und aus ökologischen Rohstoffen gemacht wurden und. Also das Thema ist da genauso präsent wie hier. Aber zumindest was das Thema Wasser und Flaschen und Getränke angeht, funktioniert das aus sich selbst heraus. Fassen wir das nochmal zusammen mit den Wasserbrunnen. Also erstmal muss gar nicht so viel Wasser in Plastikflaschen gekauft werden, weil Wasser gibt's überall. Die meisten haben da ihre Flasche dabei und füllen sich die auf und trinken einfach Wasser oder gehen einfach dahin und schöpfen sich dann Wasser in den Mund. Da es wirklich alle paar Meter so eine Zapfstelle gibt, haben da viele noch nicht mal das Bedürfnis, eine Flasche dabei haben zu müssen. Dann wird dadurch natürlich Wasser in Plastikflaschen kaum noch gekauft. Das spart auf jeden Fall deutlich mehr Ressourcen, als wenn wir hier Wasser in Plastikflaschen kaufen und es hinterher zum Recyceln dann wieder als Pfand abgeben oder sowas. Es spart definitiv mehr Ressourcen. Dann werden weniger Softdrinks und Ähnliches verkauft und gekauft, weil dann die Italiener eben die Lebensfreude und den Genuss großschreiben und dann doch eher in eine Bar gehen oder in der Pizzeria sich dann da hinsetzen und in Geselligkeit etwas trinken. Die Preise sind da auch deutlich günstiger als bei uns, gerade für solche Dinge. Das ist dann ein biologisches Wirken aus sich selbst heraus. Die Straßen sind unglaublich sauber. Da liegt kaum was rum, auch anderer Müll nicht. Die Mülleimer, die öffentlichen Mülleimer werden in den Orten, in denen ich war, tatsächlich täglich geleert. Das gibt es bei uns auch nicht. Wie häufig möchte ich etwas in einen öffentlichen Mülleimer werfen und der ist einfach überfüllt? Oder gerade in Hamburg in der Innenstadt sind dann da Mülltonnen und die sind so überfüllt, dass daneben schon alles Müllbergeweise da drüber und da drunter liegt. Man gar nichts mehr reinwerfen kann. Das wird dann irgendwie, keine Ahnung, wie häufig abgeholt. Auf jeden Fall viel zu selten. Das müsste man doch dann anpassen. Da funktioniert das. Und die Menschen gehen ganz natürlich an den Mülleimern vorbei. Es gibt auch mehr Mülleimer, als es sie bei uns gibt. Das funktioniert irgendwie. Das ist durchdachter. Das ist angepasst an den Bedarf. Nicht standardisiert, sondern angepasst an den Bedarf. Und dadurch liegt weniger Müll rum, wird weniger konsumiert, produziert und am Ende dann auch achtlos weggeworfen. Ganz nett fand ich auch, das einzige Mal, wo ich eben eine vermüllte Stelle gesehen habe, und vermüllt meine ich auch da gar nicht so überschießend, wie es jetzt vielleicht klingen mag, Das war auf so einer großen Wiese. Da gab es auch einen Fußballplatz und eine Hundeauslaufwiese und so etwas. Und da war an so einem Stein, auf dem man sich setzen konnte, waren dann so ein paar kleine Plastikbecher und ein, zwei Flaschen, Glasflaschen mit alkoholischen Getränken drin lagen da rum. Und das war da so eine kleine Stelle. Es war auch wirklich nicht viel. Es waren irgendwie, weiß ich nicht, 4, 5 von diesen Plastikdingern, Bechern und 2 Flaschen und so. Das hatte kein großes Ausmaß. Aber das war schon die verdreckste Stelle, die ich überhaupt irgendwo finden konnte. Und da bin ich mit meinem kleinen Hund langgegangen und dann war da ein Anwohner, der dort wohnt. Den habe ich schon ein paar Tage zuvor gesehen, denn der lag immer mit seinem Hund auf der Straße. Der hatte seinen Hauseingang zum Fußgängerweg hin. Und der Hund lag dann vor dem Haus. Also auf der Straße, auf dem Gehweg, lag dieser Hund rum und schlief. Und der Mann saß neben dem Hund und hat den sozusagen bewacht. Und den ersten Tag habe ich gedacht, was machen die denn da? Und dann habe ich gesehen, dass der Hund ein gebrochenes Bein hatte. Und wenn er dann versuchte aufzustehen, hat er ganz schrecklich gekeucht und es ging ihm wohl ziemlich schlecht. Und draußen auf dem Fußgängerweg war mehr Wind. Bei ihm in seinem Garten war, dadurch, dass das so mit Zaun und Mauer drumherum war, hat er einfach nicht so viel Wind gehabt. Und der hat einfach draußen dann gelegen, damit sein Hund ein bisschen mehr frische Luft und ein bisschen mehr Wind bekommt. Total herzzerreißend. Ja, und diesen Mann habe ich dann, während ich da langgelaufen bin mit meinem Hund, habe ich gesehen, wie der da zu dieser Wiese gegangen ist. Das war schon ein paar Meter von ihm entfernt und hat das gesehen, hat das eingesammelt, hat das in den öffentlichen Mülleimer geworfen und ist wieder zu seinem Hund gegangen. Der hat damit gar nichts zu tun. Das ist nicht seine Wiese gewesen. Das war nicht direkt vor seinem Haus. Er hat es auch von seinem Zuhause aus gar nicht gesehen. Er kann kein gesteigertes, ganz persönliches Interesse daran gehabt haben, dass er sagt, oh, das will ich nicht sehen oder das ist nicht hübsch oder was auch immer, sondern der hat das einfach mal so gemacht. Ist einfach losgelaufen, hat es eingesammelt und weggeworfen. Und damit passt es dann wieder. Und das war auch nur den einen Tag. Wir waren 3 Tage an diesem Ort und ich habe dann nie wieder Müll an dieser Stelle gesehen. So etwas ist hier auch nicht so häufig zu sehen, dass man sich aufmacht, um den Müll anderer Menschen einfach so einzusammeln. Das passiert nicht so häufig. Es gibt einige Aktivisten, die das machen, aber im Alltag eher weniger. Im Alltag laufen die Menschen an Müll auf dem Fußboden vorbei, der mehr oder minder 2, 3 Schritte von einer Mülltonne, einer öffentlichen Mülltonne entfernt ist und heben es nicht auf. Das ist mir da auch aufgefallen. Da ist ein ganz anderer Bezug auch dazu da, den Müll wegzutun. Ja, mehrere Themen, die in sich irgendwie dann doch geschlossen ein Thema ergeben. Das ist etwas, das mir sehr nachhängt, das mich sehr zum Nachdenken bringt. Warum ist das hier so? Warum funktioniert das nicht anders? Warum müssen wir mit diesem Zwang und diesem Druck arbeiten und am Ende ein deutlich schlechteres Ergebnis rausbekommen als dort? Etwas, das mich sehr beschäftigt und das ich unbedingt mit euch teilen wollte und euch zum Nachdenken mitgeben wollte. Wir glauben immer, wir müssen das alles so machen damit. Und wenn man dann mal über den Tellerrand hinausschaut oder einfach mal über die Landesgrenze hinausschaut, stellt man fest, dass es woanders auch anders funktioniert. Es gibt jetzt wahrscheinlich einige Gelehrte, die mir das genau erklären könnten, warum das so und so ist und nicht und warum das bei den Italienern klappt und warum das bei uns niemals klappen könnte. Diese Fakten interessieren mich nicht so sehr und ich ahne auch schon einige dieser Fakten, die ich da erklärt bekommen würde. Tatsächlich, glaube ich, liegt es in uns. Es liegt in unserer Einstellung, in unserer Bereitschaft, Leben und Leben lassen zu praktizieren und unsere Erde, unser Land, und das meine ich nicht patriotisch, sondern einfach das Fleckchen Erde, auf dem wir leben, unsere Stadt, unsere Straße zu lieben, zu pflegen, es schön haben zu wollen. Der eigene Einsatz dazu. Auch wenn wir vielleicht ein Stück weit verdrossen sind und sagen, ja, aber guck mal, nehmen wir die Graffiti-Beschmierung, gerade in Hamburg, ganz großes Thema. Ich mache das weg und 2 Nächte später schmiert da wieder jemand dran rum und dann ist sowieso alles so. So eine Resignation, auch wenn wir die ein Stück weit haben, ist es doch schade, wenn wir unseren Wunsch nach es schön zu haben, dadurch einfach aufgeben. Denn je mehr Menschen diesen Wunsch aufgeben, desto schlimmer wird's im Prinzip. Lasst uns diesen Wunsch wieder hochkochen lassen. Lasst uns so eine kritische Masse bilden von den Menschen, denen es nicht egal ist und die sich eben bücken und die Dinge aufheben, wenn sie sehen, dass da etwas ist. Veränderung fängt immer in jedem Einzelnen an. Ich kenne dieses Ohnmachtsgefühl, wo man denkt, was kann ich alleine denn jetzt hier dagegen tun? ich kann doch hier gar nichts ausrichten. Nur weil ich das jetzt so mache, wird doch das Flaschenpfand trotzdem nicht wieder abgeschafft. Oder nur weil ich das so mache, stellt meine Stadt doch trotzdem keine Wasserspeier auf. Nee, das mag angehen. Aber wenn wir genug Leute sind, die so machen und wenn wir diese Forderungen stellen und wenn wir uns dahinter stellen und zeigen, dass es gehen könnte, dann haben wir wenigstens eine Chance, die Welt ein bisschen mehr zu dem Fleckchen zu machen, den wir gerne so hätten. Ich sprach es eben schon an, der Wunsch nach Geselligkeit, nach Genuss und nach Leben einfach, das Leben zu leben, das ist da so viel mehr ausgeprägt. Und zwar auf eine andere Art und Weise, als ich es gedacht hätte. Man hört ja immer viel und sagt immer, ja, die Italiener sind alles ein bisschen unpünktlich und nehmen das alles sehr gelassen auf und so etwas. Das habe ich so nicht erlebt, erstaunlicherweise. Aber erlebt habe ich in verschiedensten Ausführungen immer wieder, dass beispielsweise die Nahrungsaufnahme einen ganz anderen Stellenwert hat. Und das nicht, weil sie alle übergewichtig sind. Ich habe tatsächlich bis auf einige, in einem Restaurant waren zwei Zwillingsbrüder, die waren extrem übergewichtig. Es waren haben dicke Flauschbärte gehabt und auch ganz, ganz kugelige Bäuche. Und dies sah irgendwie sehr drollig aus, ein bisschen wie ein Weihnachtsmann, nur mit einem schwarzen Bart und nicht mit einem weißen. Die haben da bedient und die waren tatsächlich übergewichtig. Ansonsten sind mir tatsächlich gar nicht wirklich übergewichtige oder korpulente Italiener begegnet. Habe ich auch so ein bisschen anders hier vermittelt bekommen. Gar nicht, weil sie sich der Völlerei hingeben und weil sie essen bis zum sonst wohin und an nichts anderes mehr denken können und den ganzen Tag nur essen, essen, essen. Das ist es mal so überhaupt nicht. Es ist wirklich Genuss, Lebensfreude. Der Gedanke dahinter, was möchte ich in meinen Körper geben, was lasse ich hinein? Wenn man sich da anschaut, wie so eine Bestellung abläuft in einem Restaurant oder auch in einem Supermarkt oder in einer Bäckerei oder einem kleinen Lebensmittelhändler, da wird viel mehr darüber gesprochen. Bei dem einen Abendessen, das wir dort hatten mit den Geschäftsleuten von Herrn Bevolea, da haben die da, ich glaube, um die 20 Minuten haben die diskutiert, was sie essen wollen. Also nicht untereinander, sondern mit dem Kellner, mit den beiden Kellnern. Fand ich höchst beeindruckend. Für uns war das recht einfach. Ich hatte ein Risotto und Herr Bevolea hatte Cannelloni, weil wir gesagt haben, ja, wir müssen was typisch Italienisches essen. Das war ganz einfach gesagt. Die hatten dann auch nur nachgefragt, ob wir das so und so und so und so wollen. Wir haben einfach gesagt, ach nö, so wie das ist, einfach mal. Wir wollen das mal so typisch haben. Haben das typisch deutsch, haben wir das pragmatisch knapp und gut gehalten. Wir waren dann durch. Und bei den anderen konnten sie viel mehr anknüpfen. Die hatten sich dann auch zum Teil Fleisch und so etwas bestellt und extravagantere Sachen, die da dann auch ein bisschen mehr extra Wünsche auch da angebracht waren oder vielleicht auch abgeklärt werden mussten. Aber diese Detailtiefe und dann kam der Mensch tatsächlich mit den Rohstoffen, mit dem Gemüse und mit dem Fleisch an den Tisch und haben das gezeigt und gefragt und das erklärt und wie die Unterschiede sind und diese Paprika schmecken ein bisschen mehr so und diese ein bisschen mehr so. Was möchtest du zu diesem Fleisch haben, das im Übrigen ein bisschen mehr so schmeckt und das andere ein bisschen mehr so? Und das ist dort aufgewachsen, das Tier, und das ist ein Biotier aus keine Ahnung wo, was der da noch erzählt hatte, und der hat nur dieses Biotier hat nur das Weidengrün gefressen und kein Zusatzfutter bekommen. Und was die eigentlich alles erzählt haben, genauso mit dem Gemüse auch, das kommt von der und der Farm und wurde so und so aufgewachsen und wurde dann und dann geerntet. Und also Wahnsinn. Auch diese Geschmacksqualitäten, die rausgearbeitet haben. Ich fand das höchst beeindruckend. Ich saß daneben und kam mir so ein bisschen vor wie in so einem komischen Film. Ich dachte, was tun die hier? Ist das jetzt hier so versteckte Kamera? Nein, so funktioniert das. Und ich habe das die ganze Zeit über bemerkt, dass da das Essen einen ganz anderen Stellenwert hat. Es gibt auch Discounter. Ich habe ja auch bei Instagram geteilt, etwas von Aldi. Wir waren auch in einem Aldi drin, aber selbst dort hat es einen ganz anderen Stellenwert. Auch was das Drumherum angeht. Es wird viel lebhafter geredet. Es wird viel häufiger mit Freunden zusammengegessen oder zusammengesessen. Sich mit Freunden in eine Bar zu setzen oder in ein Café zu setzen und ein Getränk zu sich zu nehmen, ist dann nicht einfach nur das Löschen des Durstes oder ich trinke jetzt gerade etwas anderes als Wasser oder ich habe Appetit darauf, sondern es ist vor allem ein geselliges Zusammensein. Die Zeit wird sich genommen. Das können manchmal auch einfach so 10, 15 Minuten sein. Das Gleiche ist mir natürlich auch mit dem Kaffeekonsum aufgefallen. Ja, die Italiener trinken tatsächlich unglaublich viel Kaffee. Für mich viel zu viel. Aber ja, das ist für die eben so eine Form des sich Wohlfühlens und sich um sich kümmern, in dem Moment etwas für sich tun, eine Auszeit nehmen. Da gibt es in nahezu allen Supermärkten eine Kaffeebar. Sogar bei Aldi gibt es eine Kaffeebar. Da steht ein Barista, der dann Kaffeespezialitäten zum wirklich kleinen Preis zubereitet. Da bekommt man dann ein Latte Macchiato für 50 Cent. Bei uns 3 Euro. Und da steht ein Mensch, der das wirklich mit der Milch aufschäumt. Das ist da ein Kulturgut. Das ist da ja wie das Wasser ein Grundrecht darauf, dass jeder jederzeit sich einen Kaffee leisten kann und trinken kann. Und diese kleinen Zeiten des Kaffeetrinkens sind absolut akzeptiert, so wie es bei uns das Rauchen ist. Ich habe dort kaum rauchende Italiener gefunden. Auch die Zigarettenabteilung oder so etwas ist überhaupt nicht so ausgeprägt wie bei uns. Ich habe teilweise sie einfach gar nicht entdecken können. Es gibt die bestimmt, vielleicht muss man da irgendwen fragen und dann bringen sie einem das. Aber nicht so wie hier flächendeckend an den Kassen, einfach nur Tabak ohne Ende. Dort ist das dann eher der Kaffee, der dann so praktiziert wird und getrunken wird. Das ist die Auszeit. Und die ist absolut akzeptiert, auch von den Arbeitgebern. In jeder Lebenslage, in jeder Schicht, in jeder sozialen Stufe findet sich das, dieser Moment für sich oder auch der Moment der Geselligkeit, den man sich nimmt. Und das hat, wenn man das fühlt, wenn man so hört, sagt man sich, ja gut, die trinken halt Kaffee statt rauchen. Wenn man das aber sieht und fühlt, welche Selbstfürsorge dahinter steckt, dann ist das sehr bewegend. Und man fragt sich, warum tun wir uns so schwer damit, uns diese kleinen Auszeiten zu nehmen? Und warum tun wir uns so schwer damit, das in unsere Gesellschaft einzuführen? Auch hier wieder das Gleiche. Wir müssen anfangen mit den Veränderungen, die wir bewirken wollen oder die wir haben wollen. Wir müssen anfangen, es zu akzeptieren. Als allerersten Schritt. Denn wenn wir sagen, wir wollen gern, dass es akzeptiert ist, heißt das nicht, dass wir es auch wirklich akzeptieren. Achtet mal drauf. Ganz häufig verurteilen wir etwas oder denken, ach, das müsste anders sein, sind aber selber genauso drauf. Dass wir genauso wenig tolerant sind oder genauso wenig das umsetzen lassen wollen. Also wir wollen es selbst umsetzen, aber wir können nicht andere Menschen das umsetzen lassen. Da springt dann bei uns irgendwas an, irgend so ein Gefühl von, ja, warum dürfen die das und wir nicht und warum kann der sich jetzt hier Pausen nehmen und ich nicht oder sonst etwas. Da springen dann häufig irgendwelche alten Muster an bei uns, irgendwelche Systeme springen an, sodass dann doch eher Neid, Missgunst oder was auch immer auftritt. Was auch immer, völlig egal letztendlich, ist nur interessant, wenn man sich dem stellen möchte und damit arbeiten möchte, aber für diese Momente hier, um es mal zu erkennen, dass man so funktioniert, ist es dann ziemlich egal, was da gerade in einem abläuft, solange man einfach realisiert, dass man da genauso intolerant ist. Also erstmal selbst so tolerant zu sein, den Menschen um sich herum diesen Freiraum zu schenken und zuzugestehen. Und dann im nächsten Schritt sich selbst diese Freiräume zu nehmen und sie sich einzufordern und auch gegen die Umwelt zu verteidigen, zu kommunizieren und diese neue Weltanschauung, die wir vielleicht haben, die wir ein Stück weit in uns tragen, nach außen zu kommunizieren, sich dahinter zu stellen und zu sagen, hey, in meiner Welt möchte ich das so haben und deswegen mache ich das so. Hat natürlich alles seine Grenzen, wenn man einen Chef hat, der das nicht toll findet, wenn man sich zwischendrin mal verzieht, um einen Kaffee zu trinken, dann ist das wahrscheinlich nicht der beste Ort, um dort damit anzufangen. Aber Stückchen für Stückchen kann man da vielleicht schon anfangen und sagen, hey, ich rauche nicht, aber ich möchte mir genau die gleiche Pause nehmen und trinke dann einen Espresso. Und Espresso trinken ist dort auch nicht so, dass man sich da eine Viertelstunde hinsetzt und 5 Kekse isst und Beine hochlegt und so etwas, sondern der wird häufig tatsächlich im Stehen eingenommen, und wird auch mehr oder weniger pur getrunken. Also das ist dann auch nicht immer gleich so ein Zeitfresser, wie wir das hier kennen. Wenn wir hier sagen, wir gehen Kaffee trinken, dann ist das immer so ein 1-2 Stündchen Kaffee trinken. Und die Zeit ist dann weg und das ist dann auch gesellig und ist auch nett. Aber hat auch doch nochmal einen anderen Charakter, als wenn man dort sagt, wir gehen einen Kaffee trinken oder wir nehmen uns eine Auszeit. Das sind wirklich häufig auch wirklich so Mini-Auszeiten, wie so ein Espresso, der ist kurz und stark und kräftig und wirkungsvoll. Und genauso sind dort auch diese kleinen Auszeiten, die sich nehmen. Die sind kurz und stark und kräftig und wirkungsvoll. Wenn sich die Italiener da treffen, und Zeit zusammen verbringen, geht es sehr viel lebendiger zu. Wenn wir hier zum Kaffeekränzchen uns treffen oder auch mal mit Freunden essen gehen, dann ist es in den seltensten Fällen einfach nur fröhlich und unbeschwert. Sondern häufig werden da wirklich immer wieder Probleme diskutiert oder auch Frust abgeladen oder sonst etwas. Das wird dort auch mal gemacht. Da geht es auch manchmal heiß her, da wird diskutiert. Aber im Großen und Ganzen sind die Menschen einfach fröhlich miteinander. Sie lachen, sie scherzen, sie genießen die Zeit miteinander und erleben eine unbeschwerte Zeit. Wissend, dass die schlechten Dinge da sind, dass die schwierigen Zeiten auch da sind, aber dass wir jetzt gerade eine gute Zeit haben. Das ist mir auch sehr deutlich aufgefallen, wenn man in Pizzerien geht, die jetzt nicht so touristisch überlaufen sind oder keine Nobelpizzeria oder sowas, sondern da, wo der Italiener ums Eck mal eben hingeht, der einheimischen Italiener. Davon haben wir einige besucht. Ich fand das da mal am schönsten und auch am leckersten tatsächlich. Wenn man dorthin geht, dann sieht man das. Da geht es auch nicht leise zu. Da dürfen auch die Kinder spielen. Und sehr schön finde ich auch, dass wirklich der Geschäftsmann mit Anzug und Krawatte da auf der Piazza sitzt, in der Pizzeria mit seinen Kindern und seiner Frau und einigen Freunden und mit den Kindern Kriegen spielt. In seinen Geschäftsklamotten und dem Anzug rennt er da durch die Einkaufsstraße und fängt seine Kinder und versteckt sich und hat einfach Spaß am Leben. Wenn wir nach Hause kommen, sind wir einfach so kaputt und K.O. und dann müssen wir uns mal umziehen und mit dem Anzug durch die Innenstadt laufen. Das geht doch auch gar nicht. Und wenn die Kinder dann in der Innenstadt Spaß haben, abends um 8 noch, oh nein, was denken dann die Leute? Und ich muss doch, also wir sind da sehr viel versessener, sehr viel eingegrenzter, eingeschränkter durch uns selbst. Keiner schreibt uns vor, dass wir uns nicht im Anzug durch die Innenstadt laufend bewegen dürfen. Oder keiner schreibt uns vor, dass die Kinder um 8 im Bett zu sein haben. Was prinzipiell, ich bin ein Fan davon, wenn Kinder genug Schlaf bekommen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Diese Grenzen, die erlegen wir uns selbst auf. Und sie machen uns klein und eng und nehmen uns unser Leben und nehmen uns die Möglichkeit, uns zu entfalten und einfach Spaß am Leben zu haben, sehr viel spontaner zu sein und das Leben in dem Moment zu packen, in dem es passiert. Zu sagen, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich mit Freunden hier zu treffen und meine Kinder sind auch dabei und meine Kinder wollen jetzt spielen und ich habe Lust dazu und ich mache das jetzt einfach. Stattdessen sitzen wir dann da und denken, nein, und wenn die jetzt Kinder spielen, dann könnte es ein bisschen lauter werden. Ich habe einen Anzug an, wenn ich jetzt hier laufe, der wird nachher schmutzig oder was weiß ich, reißt oder was auch immer man dafür Bedenken hat. Und das ist unbequem und das ist warm und ich will jetzt auch meine Krawatte nicht abmachen. Wie sieht denn das aus? Das Hemd ist gar nicht dafür geschaffen hier ohne Krawatte. Und wir erlegen uns so viele Grenzen auf und schränken uns so sehr ein für Dinge, die es gar nicht wert sind, die ja sowieso nur in unserem Kopf passieren. Diese Freiheit, die dort gelebt wird, aus dem Wunsch heraus oder auch aus diesem Grundbedürfnis heraus, das Leben zu genießen, sich das Leben schön zu machen, ist mir immer wieder in verschiedensten Bereichen aufgefallen. Nicht nur in diesen zwei Beispielen, die ich euch jetzt hier genannt habe, sondern in unglaublich vielen Bereichen. Auch das Arbeiten ist dort, egal wo man ist, sehr viel entspannter. Auch dort wird sehr viel mehr Wert darauf gelegt, sich gut zu fühlen, sich in erster Linie gut zu versorgen. Das heißt nicht, dass die Arbeit schlecht gemacht wird. Das heißt auch nicht, dass sie kürzer arbeiten. Dort wird in der Firma, in der Herr Bevolea gearbeitet hat, ist eine sehr große Firma gewesen, die haben da einen richtigen Koch, der an den Tisch kommt und dich fragt, was möchtest du essen? Ich habe heute das und das und das und das im Angebot und das sind dann auch nicht so wie bei uns. Ich habe Hähnchen und Pommes und Schnitzel und Pommes und ich kann dir auch noch Nudeln machen. Sondern, der erzählt dir dann die frischen Zutaten, die sie dann da haben und der kocht das dann tatsächlich nur für dich nach deinen Wünschen, wie du das dann gerne hättest, bringt dir das hin. Es ist sehr, sehr liebevoll angerichtet, sehr dekorativ gemacht, mit ganz vielen Geschmacksraffinessen darin, ist frisch gekocht. Und so eine Mittagspause, und da gibt es dann auch dann noch ein Aperitif dazu und ein Digestif hinterher und währenddessen noch irgendwie einen Wein oder was auch immer Gutes dazu passt, das geht dann auch mal so 1,5 Stunden. Da sitzt man gesellig zusammen, da wird nicht über Arbeitsprojekte gesprochen, sondern da wird die Zeit genossen, da wird gemeinsam eine schöne Zeit verlebt. Eine wirkliche Auszeit. Und dann geht's wieder ans Werk. Die hängen die Arbeit hinten dran. Uns Deutschen ist das häufig so, dass wir sagen, nee, bloß nicht so eine lange Mittagspause, lieber abends früher nach Hause. Und dann gehen wir abends früher, aber was machen wir dann? Dann gehen wir nach Hause, dann machen wir unseren Haushalt, dann kaufen wir noch ein, dann erledigen wir noch irgendwelche Sachen und dann kommen wir nach Hause, dann sind wir total K.O. und schmeißen uns vor den Fernseher, weil wir total fertig sind und eigentlich gar keine Zeit für nichts mehr haben. Haben wir da wirklich was gewonnen? Oder wäre es nicht sehr viel sinnvoller, die Zeit dann in dem Fall jetzt als Beispiel mittags lieber qualitativ hochwertig zu verbringen, aufzutanken, zu regenerieren, nebenbei dem Körper etwas Gutes zu tun, denn eine wirklich gute Speise zu sich zu nehmen, sie langsam, achtsam zu essen, mit Freude dabei, das ist inzwischen wissenschaftlich auch erwiesen, dass gemeinsames Essen mit der Familie oder Freunden zusammen, dass da ganz viele Hormone ausgeschüttet werden, dass da die Verdauung viel besser funktioniert, dass wir uns auch nicht überfuttern, also dass wir nicht mehr essen, als wir eigentlich essen müssen im Normalfall und dass da ganz viele tolle, heilsame Sachen passieren, wenn wir in Gesellschaft mit Freude essen. Ob das da nicht sinnvoller ist, das zu praktizieren und dann abends, vielleicht nach der Arbeit, eben nicht mehr so viele To-Dos zu haben, nicht so viel Wert auf Status zu legen. Ich habe auch einen Einblick in Gegenden bekommen, wo eben schon ein bisschen auf Status Wert gelegt wird. Aber auch das ist tatsächlich noch sehr viel weniger gewesen als bei uns. Und in den anderen Schichten, in denen eben jetzt nicht so viele teure Produkte gekauft werden können oder auch vielleicht auch dann dadurch nicht wollen, ist eben auch nicht so sehr außen hui und innen pfui, sondern auch da wird dann mehr Wert darauf gelegt, das verfügbare Geld für gutes Essen auszugeben und für Geselligkeit und für Lebensqualität und nicht so sehr ins neueste Smartphone zu investieren oder in eine noch größere Wohnung oder irgendwelche Dinge, die nach außen hin viel hermachen. Vieles sieht da gar nicht so toll aus oder sieht eher so aus, was wir hier sagen würden, so ja. Und wenn man dann hinschaut, stellt man fest, dass es ihnen einfach reicht und sie sich wohlfühlen und sie nichts darauf geben, was der Nachbar denkt, sozusagen. Das ist auch nicht überall so, ganz sicher nicht, aber eine ganz, ganz, ganz große Masse, also ja, 90-95% der Menschen, denen ich begegnet bin, egal wie ich denen begegnet bin, ob ich denen wirklich persönlich begegnet bin, mit denen sprechen konnte oder einfach auch beobachtet habe, sehr, sehr viel beobachtet in den verschiedensten Ecken Italiens, wie gesagt, auch da, wo eben einfach sehr viele Einheimische sind, in den reicheren Ecken und auch in den ärmeren Ecken und in den kleinsten Dörfern, da wird eben sehr viel mehr Wert aufs Innere gelegt und erst dann aufs Äußere. Sehr gesund, wie ich finde. Die Kleinigkeiten machen es tatsächlich aus. Wenn wir dann dabei sind, das Essen ausgewählt zu haben, umfangreich, wie wir festgestellt haben, gekauft zu haben mit einem guten Gewissen dahinter oder dem guten Gewissen, sich dann jetzt auch das Richtige gekauft zu haben, was gerade gut und richtig ist, dann geht's auch an die Getränkeauswahl. Auch das funktioniert ähnlich. Hier bei uns zum Essen, die meisten von uns bestellen das, was sie immer bestellen, entweder ein Bier oder eine Cola oder einfach auch ein Wasser und Punkt aus. Da geht es vielmehr darum, ja, was passt jetzt am besten dazu? Und dann werden auch häufig tatsächlich 3 Getränke getrunken, ein Aperitif vorweg, dann während des Essens etwas und nach dem Essen nochmal. Das muss nicht immer alkoholisch sein, also absolut gar nicht. Sehr häufig auch antialkoholisch. Und dann gibt es halt häufig noch den Espresso hinterher. Also auch da nochmal funktioniert das, die Flüssigkeitsaufnahme funktioniert da auch sehr viel normaler als bei uns. Wir haben eigentlich alle immer schon zu kämpfen, unsere lebensnotwendige Menge Wasser irgendwie oder Flüssigkeit in uns hineinzubekommen. Dort ist das ganz normal, weil man einfach auch zu den Mahlzeiten schon sehr viel mehr trinkt als bei uns. Wir trinken häufig zu den Mahlzeiten mal gar nichts. Also gerade in den Mittagspausen essen wir schnell irgendwie auf die Hand irgendwas von irgendwie einem Brötchen beim Bäcker oder so etwas oder holen uns schnell irgendwie in der Kantine was und trinken da vielleicht nichts oder holen uns mal schnell Cola dazu oder sowas. Es hat nicht so den Stellenwert. Es ist so eine Nebensache. Naja, was trinken muss man ja auch. Häufig wird nur getrunken, damit man das Essen irgendwie besser nachspülen kann oder man hinterher irgendwie noch einen süßen Geschmack kriegt oder so etwas. Also die Gründe, wenn man dann überhaupt was trinkt, die sind einfach ganz anders als dort. Dort guckt man, was harmoniert dazu und wie fühlt sich das an. Und wie fühlt sich das in meinem Bauch am Ende auch dann an? Denn mit Getränk fühlt sich das einfach anders an und besser an. Sorgt dafür, dass am Ende auch weniger gegessen wird als Gesamtmasse. Das ist auch etwas, das mich sehr beeindruckt hat. Die denken nicht darüber nach. Und ich glaube nicht, dass das einem einzigen Italiener bewusst ist, da die Rückschlüsse, die ich jetzt gerade so draus gezogen, nicht gerade, sondern halt während unseres Aufenthaltes dort draus gezogen habe. Aber die aufgenommene Flüssigkeitsmenge ist ganz natürlicherweise aus dem Bedürfnis heraus ein deutlich höheres Pensum, als wir hier schaffen, mit Mühe und Not. Und nebenbei genießen sie das noch und haben sehr viel mehr Freude dabei und müssen sich nicht zwingen oder eine Challenge draus machen oder sonst so etwas. Es ist viel mehr Zeit und sehr viel mehr Platz für das Innere, für das Selbst. Das heißt nicht, dass dort jeder seine Individualität lebt oder dass ganz Italien ein Hippieviertel ist. Das meine ich überhaupt gar nicht. Dennoch schaut jeder immer ein bisschen mehr auf sich selbst. Wie geht's mir denn gerade? Das Zimmermädchen, das zwei Zimmer gereinigt hat und sich ein bisschen müde fühlt, geht erstmal runter in den Frühstücksbereich, holt sich einen Espresso, nimmt sich eine Mini-Auszeit von 2 Minuten, trinkt den Espresso, kommt danach mit einem strahlenden Lächeln wieder nach oben und geht singend an ihr Werk. Ist mir nicht nur einmal begegnet, ist mir in vielen Hotels begegnet. Die Bauarbeiter, die laut, plappernd, wirklich viel, viel arbeiten in der Hitze und sehr viel schaffen und sehr viel leisten, die dann eine Pause machen, sich hinstellen und das Gesicht der Sonne zuwenden, ein paar Minuten so stehen, vielleicht so 3 waren es, und dann, als wenn jemand auf einen Knopf gedrückt hat, wieder anzufangen, weiterzuarbeiten. Kleine Mini-Pausen, die ganz natürlich sind, die völlig in Ordnung sind. Auch diese Menschen gehen ihrer Arbeit nach und auch diese Menschen schaffen ihr Pensum, aber sie hören auf sich und stellen fest, ich brauche gerade eine Minipause, die nehme ich mir jetzt. Und das dürfen wir uns auch wieder zugestehen. Nimm dir eine Minipause, wo auch immer du gerade bist, und denke darüber nach, ob es nicht vielleicht für dein Leben bereichernd sein könnte, wenn du Lebensqualität, Genuss, Lebensfreude wieder in dein Leben lässt und welche Werte dir wirklich wichtig sind, ob dir Erlebnisse und Leben wichtiger sind als Dinge oder ob du tatsächlich mit Dingen glücklicher bist. Auch das kann natürlich sein und das möchte ich hier in keinem Fall verurteilen, aber wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst werden und nicht einfach so vor uns hinleben und vielleicht das Beste dabei verpassen oder die beste Option für uns verpassen, weil wir sie einfach nicht wahrhaben wollten oder konnten. Ich finde es ein ganz interessantes Konzept letztendlich, dass dort aus sich selbst heraus gelebt wird, das zu einer Produktivitätssteigerung führt, das dazu führt, dass wir gesünder sind und bleiben, dass wir glücklicher sind und bleiben und dass wir miteinander netter sind und bleiben. Sehr inspirierend fand ich das. Ich hoffe, ich habe ein bisschen meiner Inspiration mit dir teilen können, habe ein bisschen rüberbringen können, was mich so bewegt und was ich erlebt habe. Hoffe, dass ich dich ein bisschen habe dran schnuppern lassen können. All die Dinge, die wir hier so sehr brauchen und für die wir teilweise gefühlt kämpfen müssen, um sie in unser Leben zu lassen und zu holen, werden anders schon ganz natürlich gelebt. Und wir versagen sie uns oder verbieten sie uns und wir sagen, nein, heute nicht, keine Zeit dafür. Erstmal der Job, erstmal die anderen. Warum tun wir das? Die grundsätzliche Frage, die ich nicht nur das erste Mal hier heute stelle, aber unter dem Aspekt, dass es dort ein Völkchen gibt, die das sicherlich auch noch verbessern können und sicherlich, wenn man sie fragen würde, auch sagen würden, ja, ich müsste mir ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen. Aber man sieht, dass es woanders ganz natürlicherweise funktioniert, ohne dass sie Einbuße machen irgendwo. Ganz im Gegenteil, meiner Meinung nach, ein ganzes Stückchen glücklicher sind und gesünder sind als wir. Das sollte uns doch Kraft und Mut geben, dass wir das in unserem Leben auch umsetzen dürfen. Auch wenn unser Umfeld das vielleicht im ersten Moment erstmal nicht so toll findet. Lasst uns eine kritische Masse bilden, der Lebensgenießer. Und ganz nebenbei gesund und glücklich werden. In diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz gesunde und glückliche Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ciao!